Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Papst sucht zu mehr Hilfe für verfolgte Christen auf. Durch neuen EKD-Chef wird München zur Kirchenhauptstadt. Und Kirche Nigeria prangert Krieg gegen Kinder an. Herzlich willkommen. Ich bin Mario Galgano. Verfolgte Christen brauchen mehr internationale Hilfe. Dazu ruft Papst Franziskus auf. Bei der Generalaudienz an diesem Mittwoch auf dem Petersplatz richtete er sich direkt an die Politiker.
Rivolgo un accorato appello a quanti hanno responsabilità politiche.
Ich rufe die politischen Führer in der Welt und alle Menschen guten Willens auf, mehr für den Schutz der christlichen Gemeinschaften zu unternehmen, die unter absurder Gewalt leiden. Das erfüllt mich mit großer Sorge. Christen haben das Recht auf Sicherheit und Ruhe in ihren Ländern, um ihren Glauben frei zu leben.
Den leidenden Christen sicherte der Papst seine spirituelle Nähe zu. Sie und ihre Priester ermutigte er, die Hoffnung auf ein Ende der Gewalt nicht aufzugeben. Auf bestimmte Länder ging er dabei nicht ein. Dafür sprach er über die jüngsten Ereignisse in Mexiko.
Ich will meine Solidarität gegenüber den Opfern und Hinterbliebenen der verschwundenen Studenten in Mexiko ausdrücken. Das ist ein schmerzlicher und tragischer Moment, denn wir wissen, dass sie umgebracht wurden. Dieses Ereignis zeigt uns das wahre Gesicht der Kriminalität, die sich hinter dem Drogenhandel verbirgt.
Ebenfalls auf Spanisch erinnerte der Papst an einen Friedensvertrag zwischen Chile und Argentinien, der vor 13 Jahren geschlossen wurde.
Esto se dio gracias a la voluntad de diálogo.
Diese Vereinbarung wurde erreicht, weil es einen Willen zum Dialog gab. Das sollte ein Ansporn zur Lösung all jener Situationen sein, die derzeit durch kriegerische Auseinandersetzungen geprägt sind. Ich erinnere mich mit Freude an den damaligen Einsatz von Johannes Paul II. Und Kardinal Antonio Samori, die sich für den Frieden einsetzten und jegliche Territorialstreitigkeiten beiseite schoben.
Und wir bleiben bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz. Die Grundgrammatik eines jeden Geistlichen sollte der korrekte Umgang mit den Menschen sein. Daran hat der Papst an diesem Mittwoch vor tausenden Pilgern und Besuchern erinnert. In seiner Katechese ging Franziskus bei der Generalaudienz weiter auf die Bedeutung des Weiheamtes ein. Ausgehend von den Briefen des Apostels Paulus erläuterte der Papst, dass Bischöfe, Priester und Diakone gewisse Voraussetzungen erfüllen müssten.
Nelle lettere pastorali inviati ai suoi discepoli Timoteo e Tito.
In seinen Pastoralbriefen an Timotheus und Titus beschreibt Paulus, wie ein Bischof, ein Geistlicher und die Diakone sein sollten, aber auch wie jeder Gläubige sein soll. Neben der Gabe des Glaubens und des geistlichen Lebens, die nicht vernachlässigt werden dürfen, weil sie zum Leben gehören, braucht es ebenso eine Reihe menschlicher Qualitäten: Empfänglichkeit, Besonnenheit, Geduld, Milde, Zuverlässigkeit, Herzensgüte. Ohne diese Eigenschaften im Umgang mit den Mitmenschen ist kein wirklich freudiger und glaubwürdiger Dienst möglich. Das ist das Alphabet und die Grundgrammatik eines jeden Dienstamtes.
Wie der Apostelfürst weiter anmahnte, müsse jeder, der einen Dienst für die Kirche übernehme, die empfangene Gnade nicht vernachlässigen und sie neu entfachen, so der Papst.
Wer ein Amt innehat, muss immer vor Augen haben, dass das ein Geschenk der Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist. Darum kann er nie eine autoritäre Haltung einnehmen. Wer sich dessen bewusst ist, wird als Hirte niemals in Versuchung geraten, sich in den Mittelpunkt zu stellen oder nur auf sich selbst zu vertrauen. Denn er weiß, dass er zuerst das Erbarmen Gottes braucht. Deshalb begegnet er seinen Mitmenschen in Demut und mit Verständnis.
Ad essere sempre umile e comprensivo nei confronti degli altri.
Wer ein Weiheamt innehat, müsse nicht nur den Glauben bewahren, fuhr Franziskus fort. Es gehe auch darum, den Mitmenschen zuzuhören. Die Kurznachrichten mit Anne Preckel.
Vatikan. Katholisch-muslimisches Dialogtreffen im Vatikan an diesem Mittwoch. Vor der Generalaudienz empfing der Papst Mitglieder des katholisch-muslimischen Forums. Unmittelbar danach trat das Forum im Vatikan zu einer neuen Diskussionsrunde zusammen. Sie steht unter der Leitung von Kardinal Jean-Louis Touron, dem Vatikan-Verantwortlichen für interreligiösen Dialog, und dem jordanischen Prinzen Ghazi bin Muhammad. Thema sind die Zusammenarbeit der Religionen und ihr Dienst für das Gemeinwohl. Paraguay. Papst Franziskus könnte nach Bischofsangaben im Jahr 2015 Paraguay besuchen. Das steht auf der Internetseite der Bischofskonferenz. Sie bestätigt damit einen Bericht der Tageszeitung Ultima Hora. Geplant sei demnach unter anderem ein Besuch des Wallfahrtsortes Kakupe. Ein genaues Datum steht nicht fest und offiziell gab es von Vatikanseite noch keine Bestätigung. Vatikan. Die ordentliche Synode 2015 zum Thema Ehe und Familie im Vatikan wird einen breiten Konsens finden. Davon ist der deutsche emeritierte Kurienkardinal Walter Kaspar überzeugt. Er trug zusammen mit dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte, Kardinal Francesco Cocco Palmerio, bei einer Konferenz in Rom vor. Wie Paul VI. Und Johannes der 23. sei auch Papst Franziskus ein intelligenter Konservativer, so Kaspar wörtlich. Diese Päpste wussten, dass das Evangelium nicht ein wertvoller Schatz in der Vitrine, sondern eine Übergabe an die nächste Generation ist, so der ehemalige vatikanische Ökumene-Verantwortliche.
Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford Strohm ist am Dienstag zum neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands, EKD, gewählt worden. Damit sind die Spitzenmänner der beiden großen christlichen Kirchen Deutschlands in München ansässig. Denn der Erzbischof von München-Freising, Kardinal Reinhard Marx, ist seit dem Frühjahr der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz.
Kardinal Marx gehörte dennoch zu den ersten Gratulanten. Er sei zuversichtlich, dass auch das gute ökumenische Miteinander seinen Fortgang findet, heißt es in seinem Schreiben an Bedford Strohm. Das gelte auch für das gemeinsame Bestreben, das Reformationsgedenken 2017 als geschichtliches Moment bei der Kirchen in Deutschland zu sehen. Wie aus ihrem Umfeld zu hören ist, pflegen die Kirchenmänner einen unkomplizierten Umgang. Man lädt einander zum Essen ein und greift frühzeitig zum Telefon, wenn es notwendig ist. In der Wochenzeitung Die Zeit sagte Bedford Strohm, er sehe die katholische Kirche und insbesondere Papst Franziskus als Bündnispartner. Es gibt keinen römisch-katholischen, evangelischen oder orthodoxen Jesus Christus, sondern nur den einen Herrn, so der Ratsvorsitzende. Deshalb muss die Einheit der Kirche für jeden Christenmenschen Herzenssehnsucht sein. Zum Papst selbst sagte er, ich hatte mich über seine Wahl und den Namen Franziskus riesig gefreut. Mit Blick auf das Reformationsgedenkjahr 2017 forderte der Ratsvorsitzende, die Trennung der Kirchen zu überwinden. Ich spreche gern von der Kirche, denn es gibt nur die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, die uns alle verbindet. Das habe konkrete Konsequenzen. Wir sollten gemeinsam Gottesdienst feiern und geistliche Gemeinschaft haben. Bedford Strohm kündigte konkrete Fortschritte in der Ökumene an. Mein Ziel ist, 2017 mit den katholischen Schwestern und Brüdern zusammen zu feiern.
Der neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche will vor allem das Schwerpunktthema Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft umsetzen. Das kündigte Bedford Strohm in einem Statement an, das die EKD auf ihrer Homepage stellte. Dazu Bedford Strohm wörtlich:
Die Menschen bewegen sich heute im Netz mit einem erheblichen Teil ihrer Lebenszeit. Ich möchte, dass wir als Kirche da präsent sind. Denn im Netz werden eben diese Fragen, die uns alle existenziell bewegen, Frage nach dem Sterben, die Frage, aus welchen Quellen lebe ich eigentlich, wie gehe ich damit um, wenn ich traurig bin und nicht mehr rausfinde aus diesem dunklen Loch, das sind ja alles Fragen, die die Menschen haben. Und wir haben eine ganz starke Antwort in der Bibel auf all diese Fragen. Und ich möchte möchte, dass wir sie ins Netz einbringen, dass wir da in die Gespräche uns einbringen, dass wir da mitmachen. Und deswegen wollen wir schon als evangelische Kirche da auch noch deutlicher präsent sein.
Noch vor der Wahl würdigte den scheidenden Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider, der wegen der Krebserkrankung seiner Frau vorzeitig zurückgetreten ist.
Es ist Ergebnis von Entwicklungen, die nicht planbar sind. Dass Nico Schneider sein Amt niedergelegt hat, weil er seiner Frau Anne beistehen will, reißt für uns eine schmerzliche Lücke. Gleichzeitig ruft es bei uns großen Respekt hervor, ja mehr noch Zuneigung. Jetzt geht es darum, das im Ratsvorsitz dieser Amtsperiode zu Ende zu bringen, was Nico Schneider nicht mehr zu Ende führen kann.
Und in der Debatte um Sterbehilfe fordert der neue Ratsvorsitzende der EKD eine Stärkung der Palliativmedizin. Es müsse verhindert werden, dass Tötung auf Verlangen und Beihilfe zur Selbsttötung zu einer normalen Alternative würden, sagte er der Wochenzeitung Die Zeit in der Donnerstagsausgabe. Tötung auf Verlangen ist unnötig, wenn wir die Palliativmedizin ausweiten und Sterbende besser begleiten, so der bayerische evangelische Landesbischof wörtlich. Immer häufiger sind in Nigeria auch Kinder und Jugendliche Opfer der grausamen Anschläge der islamistischen Sekte Boko Haram. Und sie werden inzwischen auch als Täter in solchen Attacken missbraucht, berichtet Bischof Oliver Dashedomi von der Diözese Maiduguri im Gespräch mit Radio Vatikan. Am vergangenen Montag hatte sich in einer Schule im Nordosten Nigerias ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und mindestens 48 Jugendliche mit in den Tod gerissen. Es sei kein Zufall, dass Boko Haram gezielt auch Schulen angreife, erzählt Bischof Dashedomi.
Boko Haram ist gegen Schulbildung im westlichen Sinn. Deshalb wollen sie Angst unter Schülern und Eltern verbreiten, die Schulen zu betreten. Das Ziel von Boko Haram ist die Einführung der Scharia.
Seit 2009 versucht Boko Haram, ein islamisches Kalifat im gesamten Norden Nigerias zu errichten. Bisher haben die Islamisten laut Angaben der nigerianischen Regierung innerhalb von 5 Jahren mindestens 10.000 Menschen getötet. Dazu Bischof Dashedomi.
Das hat dazu geführt, dass es sehr viele Binnenflüchtlinge gibt, weil die Menschen hier Angst vor Boko Haram haben. Jeder weiß hier, dass die Terroristen nicht zimperlich sind und jeden töten, der nicht zum Islam übertritt. Die katholische Kirche hilft den Flüchtlingen durch ihre Hilfswerke und da machen wir keinen Unterschied, ob es sich um Christen handelt oder um Muslime.
Soweit der Bischof von Maiduguri, Oliver Dashedomi, im Gespräch mit Radio Vatikan. Zu mehr Solidarität mit dem Libanon hat der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn die Staatengemeinschaft und die Weltkirche aufgerufen. Wie er im Rahmen eines 2-tägigen Besuches in dem Land, das derzeit wie kein anderes durch die Syrien- und Irak-Flüchtlinge betroffen ist, im Interview mit CatPress darlegte, dürfe die derzeitige Lage des Libanons nicht hingenommen werden und Hoffnung auf Besserung nicht aufgegeben werden.
Die Weltkirche ist aufgefordert, zuerst und vor allem zu beten für die Menschen hier, zu beten im Vertrauen darauf, dass das Gebet wirklich etwas bewirkt. Und zweitens die unmittelbare Hilfe, die materielle Hilfe, die spirituelle Hilfe, die Solidarität, der Einfluss auf die Politik in den verschiedenen Ländern, daran zu erinnern, dass diese Situation so nicht tolerabel ist, dass die Vereinten Nationen hier ihre Verantwortung wahrnehmen, dass die Großmächte ihre Verantwortung wahrnehmen.
Der extrem prekären Lage würden die Libanesen mit einer großen Selbstverständlichkeit begegnen, indem sie versuchten, mit einer schier unlösbaren Problematik gut umzugehen, so Kardinal Schönborn. Die Not des Bürgerkriegs und der Flüchtlingswelle haben die Christen der verschiedenen christlichen Konfessionen im Libanon eindeutig zusammengebracht, stellte der Wiener Erzbischof fest. Kardinal Schönborn war vom Sonntag bis Dienstag in den Libanon gereist, wo er an einer von der maronitischen Kirche veranstalteten hochkarätig besetzten Konferenz in Bekerke bei Beirut teilnahm. Zum Besuchsprogramm gehörten auch Begegnungen mit Flüchtlingen, Kirchenvertretern und Politikern. Neue Gefechte in Donetsk und religiöse Verfolgung auf der Krim. Die Lage im Südosten der Ukraine bleibt angespannt. Trotz Gesprächen und Friedensabkommen scheint sich die Lage nicht sonderlich verbessert zu haben. Der Krieg in der Ostukraine betrifft immer mehr auch die ökumenischen Beziehungen und Gespräche, auch in anderen Ländern, die eine ähnliche Situation wie in der Ukraine befürchten. Dies gelte beispielsweise in den skandinavischen Ländern, wie Jesuitenpater Christoph Hermann gegenüber Radio Vatikan sagt. Pater Hermann arbeitet beim katholischen Newman-Institut im schwedischen Uppsala und ist Mitglied der skandinavischen Kommission für den Dialog von Katholiken und Orthodoxen. Der Jesuit hat auch ukrainische Vorfahren und kennt sich persönlich gut aus mit der aktuellen Situation in dem osteuropäischen Land. Es sei bedenklich, dass westeuropäische Staaten die Ukraine nicht mehr unterstützten, so der Geistliche.
Und das andere ist natürlich schon auch eine gewisse Enttäuschung bei der Bevölkerung zu sehen, wir kämpften für die Freiheit, wir kämpfen für die Würde, für all das, was für das Europa ja steht. Aber diese europäischen Länder sind nicht bereit, uns wirklich zu unterstützen. Sie sind nicht bereit, wirklich noch einmal wirklich einen Einsatz zu machen, damit das ukrainische Volk eben auch in diese Sphäre der Freiheit und der Beachtung der Menschenrechte hineinkommen kann.
Auf der Krim werden mittlerweile katholische Priester ausgewiesen bzw. erhalten von der russischen Führung dort keine Aufenthaltsbewilligung. Nicht-orthodoxe Geistliche werden in der Donbass-Region gezielt angegriffen und vertrieben. Dahinter stecke aber nicht ein religiöser Konflikt, so Hermann. Es gehe vielmehr darum, dass Russland eine Art neue Sowjetunion aufbauen wolle.
Also ich glaube, es wird sehr schwer sein, für Putin das Rad zurückzudrehen. Also nach der Orangenen Revolution war es ja so, dass eigentlich die Reformkräfte nicht richtig Durchschlagskraft hatten und dass auch die neuen Politiker sehr schnell wieder korrupt wurden, beziehungsweise vielleicht auch vorher schon mit in diesem korrupten System verwickelt waren. Diese Revolution auf dem Maidan und auch in den anderen Städten ging einfach darum, dass die Bevölkerung es einfach nicht mehr ertragen konnte, dass es eine kleine Gruppe von Oligarchen gibt, die ein sehr luxuriöses Leben führt, dass es ein korruptes System gibt, das dies stützt und dass große Teile der Bevölkerung eben in Armut leben. Und ich glaube, dass gerade dort die Kirche eben auch oder die Kirchen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben eben bei der Revolution.
25 Jahre nach dem Berliner Mauerfall sind gerade in den ehemaligen Ostblockländern noch etliche Fragen offen.
Putin hat ja selbst gesagt, dass einer der größten Fehler, die gemacht wurden, eben die Auflösung der Sowjetunion war. Ich denke, dass zum Beispiel auch diesen ideologischen Unterbau gibt, das auch von der orthodoxen Kirche Ruski Mir, aber eben auch die Ideologie des Eurasianismus, dass man sich also ausbreiten darf und also dass es diesen Kulturraum gibt eben und dort ist eben Moskau der Vorreiter dieses Kulturraumes. Und ich glaube, das sind vor allen Dingen innenpolitische Gründe. Es ist ja interessant, Putin lässt also Separatisten zu oder er hilft ihnen da in der Ostukraine und es gibt so eine Autonomiebewegung jetzt in Sibirien und die wurde also sehr schnell eben unterbunden. Das zeigt natürlich auch, es geht hier vor allen Dingen darum, eben das Land zusammenzuhalten und einfach auch die Grenzen und die Interessenssphären noch zu verschieben.
Soweit Jesuitenpater Christoph Hermann vom Newman-Institut im schwedischen Uppsala. Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.